Ja, ich weiß nicht, wer von euch hat das auch schon mal in seinem Leben gedacht. Es ist nicht immer leicht, ich zu sein. Ging es euch auch schon mal so? Ich weiß nicht, ob ihr alle vielleicht, nicht alle würden gern Brad Pitt sein. Zumindest die Damen und Mädchen unter uns. Aber dass man manchmal denkt, dieser oder jener, der hat's irgendwie. Und wenn ich mit dem tauschen könnte, das wäre doch was. In solchen Gedanken spiegeln sich ein paar wichtige Dinge unseres Lebens oder ein paar wichtige Fragen. Spiegelt sich, oder es kommt da die Frage nach unserer Selbstannahme und unserem Selbstbewusstsein rein. Bin ich ein Mensch, der sich so, wie er ist, annehmen kann, der sagt, es ist alles prima, auch mit meinen Schwächen? Oder gibt es da eben so ein paar Dinge, wo ich sage, also die kann ich einfach gar nicht so annehmen? Und ich habe eigentlich gar nicht dieses Selbstbewusstsein zu sagen, so wie ich bin, passt schon, ist toll. Es schwingt noch ein anderer Themenbereich in diese Sache rein, den Bereich unserer unerfüllten Träume und Sehnsüchte. Also selbst wenn einer mit sich ganz im Reinen ist, hat er trotzdem noch ein paar Träume und Sehnsüchte und Dinge, die er noch gern hätte. Und auch da ist immer die Frage, ich in meiner Situation mit diesen unerfüllten Träumen und mit diesen Sehnsüchten, manchmal wäre ich lieber woanders, wäre ich lieber ein anderer Mensch, könnte mir ein anderes Leben ausmalen. Und zu guter Letzt spielt natürlich auch so die Frage nach unserer persönlichen Zufriedenheit oder Unzufriedenheit rein. Bin ich mit meinem Leben zufrieden, so wie es ist? Oder bin ich ständig irgendwo unzufrieden? Bin ich ständig auf der Suche nach was anderem, weil das, wie mein Leben ist, mir einfach so mich nicht zufriedenstellt? Und natürlich sind wir alle miteinander. Das kann ich euch gleich verraten. Es wird keiner da sein heute, der sagt, ah, ich kann mich annehmen. Ich habe tolles Selbstbewusstsein. Es gibt zwar vielleicht noch ein paar unerfüllte Träume, aber ich weiß genau, wie und wann ich die erfüllen kann oder wie die dann mal auch noch in Erfüllung gehen. Und ich bin einfach zufrieden rundum. Den Menschen gibt es nicht. Und die Frage ist natürlich, wie gehe ich dann damit um, wenn ich merke, mir fehlt diese Selbstannahme, mir fehlt das Selbstbewusstsein. Ich habe noch eine Menge unerfüllter Träume und ich weiß nicht, wie die jemals in Erfüllung gehen sollen. Und ich bin manchmal unzufrieden. Die Botschaft der Weisgeist, die ist für manchen vielleicht ein bisschen tröstlich, auf alle Fälle ganz witzig. Nämlich, wenn man sich wirklich mal in diesen Brad Pitt, der für ihn das große Ideal ist, so müsste man leben, dann wäre alles im Lot. Und wenn man sich mal wirklich in den Reihen versetzt, dann stellt man natürlich fest, auch ein Brad Pitt muss mit Unzufriedenheit kämpfen. Er muss vielleicht auch mit mangelnder Selbstannahme kämpfen. Er muss mit all diesen Dingen auch kämpfen. Aber die Frage ist natürlich, ob uns das letztlich wirklich dann beruhigen kann, ob uns das dann letztlich diesen Frieden oder das alles schenkt, was wir brauchen. Oder ist es nicht vielleicht so ein bisschen, wie wenn jemand durch einen Unfall querschnittsgelähmt ist, im Rollstuhl sitzt und dann kommt ein anderer und sagt, ach weißt du, es gibt andere, denen geht's genauso schlecht. Ist das wirklich ein Trost? Oder brauchen wir noch andere Antworten auf diese Fragen? Und ich möchte mal behaupten, hinter dieser Unzufriedenheit vielleicht, hinter diesen Sehnsüchten, da steckt ja auch manchmal was Gutes, nämlich das Gefühl, es muss noch mehr geben, es muss noch mehr sein im Leben, als das, was ich jetzt habe und das Leben, was ich jetzt führe. Und dann ist es vielleicht gar nicht so gut, wenn man sagt, ach komm, den anderen geht's allen auch so, was willst du denn, damit muss man halt leben. Vielleicht möchte uns Gott ja durch diese Dinge auch, ich sag mal, Geschmack machen auf mehr, auf ein anderes Leben, das er noch für uns bereithält. Ja, und jetzt komme ich auf eine Geschichte, die mir dazu gekommen ist. Vielleicht für manchen von euch eine ganz bekannte Geschichte. Es ist nämlich die Geschichte von dem Kämmerer aus Äthiopien und der Begegnung mit dem Philippus in Apostelgeschichte 8. Ich lese sie vor. Der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Soweit diese doch recht bekannte Geschichte. Und ich möchte mal behaupten, in dieser Geschichte kommen zwei Menschen vor, die auch durchaus gute Gründe hatten, diesen Satz aus tiefstem Herzen nachzusprechen: Es ist nicht immer leicht, ich zu sein. Und ich möchte behaupten, dass sie etwas erlebt haben, das sie nicht in Frust und Unzufriedenheit gelassen hat, sondern dass sie in Freude hineinversetzt haben. Von dem Kämmerer heißt es jedenfalls: Er zog seine Straße fröhlich. Beginnen wir mal mit der ersten Person, diesem Kämmerer. Auf den ersten Blick, wenn man damals dort irgendwo in Jerusalem oder wo so auf der Straße rumflaniert wäre und diesen Mann gesehen hätte, dann hätte man wahrscheinlich auf den ersten Blick gesagt: Das ist ein zufriedener Mensch, der hat's geschafft, dem geht's gut, mit dem täte ich gern tauschen. Er war mächtig, ein Finanzminister mit heutigen Worten, am Hof einer relativ einflussreichen Königin, der Königin von Äthiopien, die immer den Beinamen Kandake getragen hat. Ein Mann, der sich eine Privatreise leisten konnte von Äthiopien nach Israel mit einer wahrscheinlich schicken Kutsche, vermutlich gut angezogen, für mehrere Diener dabei. Und ich kann mir vorstellen, jeder, der den gesehen hat, hat gedacht: Wow, toller Mann. Auf den zweiten Blick war es ziemlich sicher so, dass dieser Mann keineswegs so zufrieden war, sondern dass er vielleicht eher ein verzweifelt Suchender war. Man kann das aus zwei Dingen schließen. Wir wissen es natürlich nicht so genau, aber bei vielen biblischen Geschichten kommt man doch ein gutes Stück weiter, wenn man aus so seine Rückschlüsse zieht aus ein paar Details, die da genannt werden. Das eine Detail ist, dass es sich bei dem Mann um einen Eunuchen handelt. Ein Eunuch ist laut Wikipedia ein Mann, dem operativ die Hoden entfernt wurden. Also mit anderen Worten, der kastriert wurde. Und das war damals üblich in bestimmten Positionen. Da konnte man sich, war man dann besser qualifiziert für so ein Amt. Wir wissen nicht ganz genau, ob das bei diesem Kämmerer vor oder nach der Pubertät vorgenommen wurde, dieser operative Eingriff. Aber auf alle Fälle ist es in jedem Fall eine sehr tiefgreifende Auswirkung. Hat es Auswirkungen, wenn man das macht. Wenn man das nach der Pubertät erst macht, dann hat es zur Folge, dass ein Mann, der kastriert ist, nur einen stark reduzierten oder gar keinen Geschlechtstrieb mehr verspürt, die Aggressionsbereitschaft nachlässt, er innerlich ein bisschen antriebsschwach ist, aber und natürlich sicherlich keine Kinder mehr zeugen kann. Das sind die Auswirkungen. Wenn man dagegen jemanden schon als Kind, also schon vor der Pubertät, kastriert, dann wird sich der ganze Körperbau anders entwickeln. Der hat dann relativ lange Arme und Beine in der Regel. Die Stimme bleibt hoch. Deshalb gab es da früher auch diese sogenannten Kastratensänger, die dann ein Leben lang so ganz hoch singen konnten. Und man hat auch noch eine starke Neigung zur Fettleibigkeit, wenn dieser Eingriff vorgenommen wurde. Vor allem die Eigenschaften, die ich zuerst genannt habe, reduzierter Geschlechtstrieb, Aggressionsbereitschaft nimmt ab. Die haben diese Männer, die Eunuchen waren, zu bevorzugten Amtsträgern in vielen Kulturen gemacht. Der Herrscher, der also so einen Finanzminister zum Beispiel hatte, brauchte keine große Furcht vor Intrigen haben, die der vielleicht gegen ihn spinnen könnte, oder dass der Minister seinen eigenen Sohn irgendwie hochbringen wollte und dass der dann den Thron übernimmt oder solche Sachen. Die waren vielleicht auch sicherlich unempfindlicher gegen sexuelle Verführungen oder Bestechungen und solche Dinge. Und sie waren in der Regel treu ergeben. Also perfekte Funktionsträger zum Beispiel für so ein verantwortungsvolles Amt wie einen Finanzminister. Aber was macht es mit einem Menschen? Wie lebt es sich, wenn man vermutlich gegen den eigenen Willen, ich schätze mal, dass die Eltern so eine Entscheidung getroffen haben, so reduziert wird, dass man natürlich der perfekte Angestellte, der perfekte Diener ist, aber was alles muss man dafür aufgeben? Der Wunsch nach Familie, nach Liebe, nach Zugehörigkeit, der ist ja damit nicht weg, aber ich bin dann zu einem Leben in einer Funktion verurteilt quasi. Außerdem wissen wir auch nicht genau, wie sicher dieser Kämmerer in seinem Sattel saß. In den oberen Etagen ist die Luft ja oft dünn und da ist es oft so, wenn man einen Fehler macht, dann warten schon drei andere, die auf diesen Posten scharf sind. All das sind natürlich Vermutungen, aber ich denke, die sind nicht ganz unbegründet. Zumindest kann man sich ja auch überlegen, wieso fährt so ein Mann so weit? Er unternimmt von Äthiopien bis nach Israel eine mehrwöchige Reise, um dort in Jerusalem den Gott Israels anzubeten. Sicherlich hatten die in Äthiopien auch ihre eigenen Götter, örtlichen Götter, die sie angebetet haben. Und für alle Menschen, die irgendwie religiös gestimmt waren, gab es da sicherlich Angebote und Möglichkeiten. Aber irgendwie hat dieser Mann die Sehnsucht, es muss mehr geben. Es muss jemand geben, der mir noch mehr Erfüllung, mehr Orientierung oder was auch immer geben kann. Und deswegen ist er zu einem Nachbarvolk hingereist nach Jerusalem. Da muss irgendwo eine Lehre oder etwas in seinem Leben gewesen sein, was ihn dahin getrieben hat, sage ich mir. Und dann kam er nach Jerusalem, hat dort im Tempel angebetet, hat dort eine Schriftrolle erworben von Jesaja. Und jetzt liest er darin und jetzt versteht er nur Bahnhof. Es ist für mich nicht unbedingt das Bild eines Mannes, der auf seiner langen Reise die Antworten gefunden hat, die er gesucht hat. Und ich denke, wenn man ihn in der Situation, wo er sich jetzt wieder auf den Heimweg macht, gefragt hätte, bist du zufrieden? Bist du mit deinem Leben zufrieden? Und dann hätte er sicherlich gesagt, ganz und gar nicht. Und dieser unglückliche Mensch hat jetzt ein Erlebnis, das sein Leben wirklich umkrempelt. So umkrempelt, dass es am Ende heißt, er zog seine Straße fröhlich. Was ist passiert? Ich möchte mal behaupten, der Mann hat zum einen ein Stück Annahme erlebt. Der Philippus steht da und er bietet ihm an, dass er sich Zeit für ihn nimmt. Und er bietet ihm an, dass er ihm seine Fragen beantwortet. Und ich denke, für diesen Kämmerer kann es sein, dass das neu war. Ich denke, er hat sonst vielleicht oft höfliche Ablehnungen bekommen, wenn er irgendwie sich nach Menschen gesucht, gesehnt oder ausgestreckt hat, die ihm irgendwie näher kommen sollten. Jedenfalls das Judentum lehnt normalerweise diese Kastration entschieden ab. Ein Eunuch hatte gar keine Möglichkeit, jemals ein Jude zu werden. Und vielleicht hat er das gespürt auf seiner Reise. Und jetzt ist da auf einmal ein Mensch, der sagt, ich nehme mir Zeit für dich. Ich fahre mit dir mit, ich höre mir deine Fragen an. Ich bin für dich da. Ich nehme dich erstmal ganz so, wie du bist, an. Und ich denke, das hat der Mann gespürt. Und das war, glaube ich, so der erste Schlüssel, damit er sich öffnet. Und das Zweite, was er erlebt hat, ist, dass er das Evangelium von Jesus Christus gehört hat. Wir wissen nicht genau, was ihn da genau angesprochen hat. Es geht ja in der Schriftrolle, in Jesaja geht es ja auch um einen leidenden Gottesknecht, der sich zur Schlachtbank führen lässt. Und vermutlich hat der Philippus da angeschlossen, die Botschaft, dass Jesus für uns sich hat geopfert hat am Kreuz, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat. Genau wissen wir es nicht, aber ich denke, vielleicht war es die Botschaft, Gott nimmt mich so an, wie ich bin, egal was schlecht an mir ist. Vielleicht war es die Botschaft, Jesus hat für meine Schuld bezahlt. Vielleicht war es die Botschaft, Gott hat ein ewiges Leben für mich. Ein ewiges Leben, wo mir nichts mehr fehlt, wo ich keinen Makel mehr an mir habe. Die gute Nachricht, das Evangelium hat so viele Seiten. Wir wissen nicht genau, was ihn jetzt angesprochen hat, aber offensichtlich hat da etwas ganz tief in sein Herz reingesprochen. Ja, bei diesem Jesus, da finde ich das. Das, was ich eigentlich gesucht habe. Und noch eine Botschaft ist rübergekommen, nämlich, ich kann ein neuer Mensch werden. Jesus bietet mir ein neues Leben an. Er hat was Neues. Er möchte was Neues entstehen lassen. Wenn ein Mensch getauft wird, und das macht der Mann ja, dann hat man ja früher die Menschen untergetaucht und wieder aus dem Wasser hochgeholt. Eigentlich ursprünglich ein Symbol des Sterbens, des Untertauchens, mit Jesus sterben und das Auftauchen ein mit Jesus Leben. Das heißt also, die Botschaft auch der Taufe, die er dann macht, ist, es kann was neu werden bei dir. Es ist nicht alles so eingefahren, wie du dachtest, dass es jetzt so wäre und der Rest deines Lebens genauso verläuft, wie es halt jetzt so eingefädelt worden ist, sondern Gott hat was Neues mit dir vor. Er schenkt dir neues Leben und dein Leben kann anders werden, kann wieder frisch werden, wieder neu werden durch Jesus Christus. Drei Dinge: die Annahme, das Evangelium und die Erkenntnis, ich kann ein neuer Mensch werden. Das waren die drei Dinge, die diesen Kämmerer so verändert haben, dass er seine Straße fröhlich weitergezogen ist. Aber es gibt noch eine zweite Person in der Geschichte, nämlich den Philippus. Und ich nehme mal an, dass auch der Philippus nicht immer nur gesagt hat, das ist alles prima, wie ich bin und was ich mache. Philippus war einer der sogenannten sieben Diakone. Das heißt, das waren Mitleiter, Leitungspersönlichkeiten der ersten Jerusalemer Gemeinde. Als die Apostel gemerkt haben, dass sie die praktische Arbeit in der Gemeinde nicht allein schaffen, haben sie diese sieben Diakone eingesetzt. Und die hatten auch viel zu tun mit praktischen Aufgaben. Die Versorgung der Witwen zum Beispiel oblag diesen Diakonen. Und vermutlich hatte der Philippus schon einiges zu tun. Und dann bekommt er eines Tages diesen Auftrag von Gott: geh nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und die öde ist. Was für ein öder Auftrag. Es wäre vielleicht so, wie wenn Gott uns sagen würde, geh auf den Feldweg zwischen Euerdorf und Engental, da, wo nie einer vorbeikommt, wo sich abends vielleicht mal Fuchs und Has gute Nacht sagen und dann warte, bis ich dir, dann warte da mal. Nicht besonders attraktiv, oder? Philippus hatte, als er dann da angekommen war, sicher allen Grund, sich irgendwie auf dem Abstellgleis zu fühlen. Und was soll ich jetzt hier? Aber dann kommt doch jemand, so ein reicher Schnösel mit einem protzigen Wagen, und dem gegenüber kommt man sich ja auch erstmal klein und dumm vor. Der wird bestimmt nicht besonders viel geben auf so einen Typen wie mich, der da in seinen Lumpen da am Straßenrand wartet, und er ist sicher furchtbar gebildet. Ich glaube, Philippus hatte auch eine Menge Gründe, sich in dieser Situation klein, dumm, minderwertig zu fühlen. Und er hätte auch diesen Gefühlen nachgeben können. Und wenn er das getan hätte, dann hätte er wahrscheinlich auch nichts erlebt. Stattdessen hat er das getan, was sein Auftrag war. Er hat plötzlich gemerkt, oder er hat sich gedacht, Gott wird sich schon was dabei gedacht haben. Und als er dann einfach mal ganz frech diesen Mann, diesen vornehmen Typen da anspricht, merkt er, Gott hat sich tatsächlich was gedacht. Der Mann ist offen wie ein Scheunentor. Der kann auch was mit dem anfangen, was ich ihm sage. Ja, der will sich sogar taufen lassen, nach einer Stunde Gespräch oder was auch immer. Und es wird zwar die Gemütsverfassung des Philippus hinterher nicht ausdrücklich beschrieben, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch er hinterher gesagt hat, es ist gar nicht so schlecht, ich zu sein, wenn solche Dinge passieren in meinem Leben. Wie kam es bei ihm? Ich denke, er ist einfach seinem Auftrag treu gewesen. Er hat seinen Auftrag gefunden, er hat ihn erfüllt. Und da ist so viel Sinn auf einmal drin gewesen, so viel, wow, das passiert, das kann alles passieren, wenn ich einfach das mache, was Gott mir sagt, dass ich denke, dass er auch eine ganz tiefe Erfüllung nach der Geschichte erlebt hat. Zwei Menschen, zwei verschiedene Geschichten, die sie quasi erlebt haben, aber am Ende dieses Tages sind, glaube ich, beide mit sich im Reinen gewesen und haben vielleicht nicht gesagt, es ist nicht immer leicht, ich zu sein, sondern es ist in Ordnung, dass ich bin. Der eine, weil er durch Annahme und durch die Begegnung mit Gott eine neue Lebensperspektive gefunden hat. Der andere, weil er etwas von seinem Auftrag gelebt hat und erlebt hat, was da für ein Sinn drin ist. Zwei völlig verschiedene Antworten auf dieses Gefühl von Unzufriedenheit, von dem die Wise Guys gesungen haben. Aber ich bin überzeugt, Gott hält noch mehr Antworten auf dieses Gefühl bereit. Ich weiß nicht genau, was deine Unzufriedenheit in deinem Leben ist, wer du lieber wärst, welches Leben du lieber führen würdest als dein eigenes. Aber ich weiß, dass Gottes Antwort nicht lautet, tja, Pech gehabt, das geht eben nicht, aber keine Sorge, den anderen geht es genauso. Sondern ich glaube, dass Gottes Antwort heißt, dein Leben ist unheimlich wertvoll und es hat Chancen in sich, von denen du vielleicht im Moment nicht mal träumst. Ich kann was draus machen. Da steckt was Einzigartiges, was Bedeutungsvolles, was Großes drin. Vielleicht nicht unbedingt groß in den Augen der Bildzeitung oder sonst von irgendwelchen Leuten, aber in Gottes Augen und vielleicht auch dann in deinen Augen. Und Gott kann etwas aus deinem Leben machen, dass auch du deine Straße fröhlich weiterziehst. Ich wünsche uns, dass wir uns immer wieder nach diesem großen Gott ausstrecken, der seine Möglichkeiten hat, von denen wir vielleicht im Moment noch gar nichts ahnen, dass wir erleben, dass dann auch wir unsere Straße fröhlich ziehen dürfen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.